Ich bin ja aktuell der älteste aktive Bundesligaspieler.
Das glaubt dir kein Mensch.
Ich weiß. Mir sagt man ja auch nach, ich sei der Sanyo.
Ja, das habe ich auch schon oft gehört.
Müsste man dann irgendwann die Regeln anpassen.
Windanlagen in die Hallen bauen?
Ja.
Als zum Beispiel, das gehört sie nicht.
Und auch so ein bisschen Nieselregen. Geräusche auch mitmachen.
Also Lichter ein bisschen tiefer Lichter, hängen.
Die Sonneneinstrahlung irgendwie nachbauen. Und das ist immer noch so eine kleine Truppe, die bis spät in die Nacht da rumfuhrwerkt wie die Meißelmännchen.
Großer Respekt. Und keine Bewerbung.
Nein.
Nein. Das ist wirklich ein Job, den man nicht unbedingt machen möchte. Die Kids würden jetzt sagen, wer checkt, der checkt.
Genau.
Paddle Time. Der Paddle Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg.
Der Paddle Podcast mit Jasper Ahrens und nicht Peter Rosberg.
Nicht ganz.
Peter nicht Rosberg, ganz ja. Peter Rosberg.
Aber ich probiere, ähnlich kluge Fragen zu stellen.
Ja. Nee, mit Jasper Ahrens und
Dennis Schlüter.
Dennis
Freut
Schlüter.
Mich.
Ja, mich auch.
Runde 2.
Runde 2, genau. Und wir heißen, ich glaube, das kann man auch sagen, wir heißen jetzt das letzte Mal Paddle Time.
Voraussichtlich, ja.
Voraussichtlich.
Wenn dann eine sehr gute Idee aus der Community, wie man so schön
genau,
sagt, kommt.
Genau.
Oder wie uns selbst noch irgendein Geistesblitz.
Was machen wir, wenn keine gelingt. Gute Idee kommt? Müssen wir die beste Idee nehmen, die kommt? Oder die müssen wir irgendeine nehmen, die kommt? Und wenn jetzt jemand uns torpedieren will, dann werden wir jetzt torpediert mit ganz, ganz schlechten Ideen. Ja. Wir müssen dann davon eine nehmen. Und dann werden wir überrascht sein, was nächste Woche hier dabei rauskommt.
Das kann sehr gut sein, ja. Aber eine haben wir in der Hinterhand.
Ja.
Das kann man schon mal sagen.
Das stimmt. Wir haben
eine Sicherheitsvariante.
Genau.
Aber das ist ganz gut. Wir haben uns jetzt unter Druck gesetzt, auch selbst. Das heißt, bis zur nächsten Folge muss ein neuer Name da sein.
Und das macht es auch spannend, weil das ist de facto ja die letzte Folge Paddle Time und aber eigentlich die zweite Folge unseres Podcasts, den wir zusammen machen, der dann ab nächste Woche auch einen ganz eigenen Namen kriegt.
Absolut. Und als Motivation nochmal für alle Hörer natürlich, die jetzt Vorschläge einreichen.
Ja.
Wir haben es versprochen, ich weiß nicht, ob du schon weitergekommen bist, aber der den Namen vorschlägt, den wir am Ende nehmen, bekommt eventuell den einen Trainingsanzug von Miguel Morales Krück.
Ja. Recherchiert das. Für alle, die dazuhören, recherchiert das. Deutsche Meisterschaft Miguel Morales Krück.
Hashtag himmelblau Ballonseide.
Richtig, genau.
Und den musst du natürlich dann aber doch organisieren.
Ich werde den organisieren,
okay,
Ich werde den organisieren. Der kommt.
Ja, Stichwort Wetter aber nochmal.
Richtig.
Es wird Frühling draußen und es wird wieder draußen gespielt. Einfache Einstiegsfrage an dich.
Paddel, hast du schon?
Ja, hast du schon gespielt? Weiß ich, weil war nach unserer letzten Aufzeichnung.
Ja.
Da hast du draußen gespielt.
Ja.
Und ich saß wie so ein Fanboy daneben und habe bei einer Brezel zugeschaut.
Richtig,
ja,
genau.
Das war sehr unterhaltsam auch, muss man sagen. Wie ging es aus eigentlich? Ich musste früher gehen.
Wir haben in der Tat gewonnen.
Das ist stark.
Ja, genau. Das hat auch Spaß gemacht. Bist du, das ist so eine Grundfrage mittlerweile, bist du Indoor- oder Outdoor-Spieler oder bist du ein sogenannter Hybrid-Spieler?
Also weder noch, würde ich sagen. Eher weder noch als beides.
Ja.
Aber ja, ich mag schon beides. Also man muss ja schon sagen, ich weiß nicht, ich glaube, das würden jetzt die meisten Spieler beantworten, die schon eher so ein bisschen ambitioniert spielen würden, in die Richtung gehen. Alles, was so wirklich um Turnierergebnisse, Spiele, Mannschaftsergebnisse, wie auch immer. Also immer, wenn es ernst wird, schon lieber drin.
Ja.
Weil einfach weniger Unwägbarkeiten, Sonne, Wind und so weiter. Ich glaube, am Ende gewinnt auch eher der Bessere, wenn es bessere Bedingungen sind und Indoor gespielt wird. Aber ich bin schon auch jemand, der sehr gerne Outdoor spielt. Aber dann halt wirklich mehr so Spaßmatches, ein bisschen Sonne mitnehmen, danach noch in die Sonne setzen bei einem Alster. Und
ja, guck mal, und das ist unsere erste Meinungsverschiedenheit.
Oha, da bin ich gespannt. Ich habe gerade noch so losposaunt. Ja, ich glaube, das wird jetzt jeder sagen, der so in die Richtung.
Ja. Nee,
also, das ist spannend.
Grundsätzlich, ich glaube ja, also zumindest an dem Punkt zu sagen, dass der Bessere Indoor gewinnt. Ich glaube, dass beim Paddel der beste Spieler derjenige ist, der sich am schnellsten und am besten an verschiedene Bedingungen adaptieren kann.
Ja, es ist natürlich auch ein
Argument. Und ich glaube gerade so dieses, mich nervt zwar auch kolossal, ich bin auch mittlerweile tatsächlich überzeugter Indoor-Spieler eigentlich, bis auf so, letzte Woche war wirklich ganz schön, weil das Wetter auch ganz gut war und so und dann kamen so Frühlingsgefühle auf und so auf dem Court, das war irgendwie ganz gut. Aber ich habe so oft die Enttäuschung, wir hatten zum Beispiel eine ganze Zeit lang immer dauerhaft einen Court irgendwie Samstag und Sonntagvormittag gebucht bei der Anlage, da wo wir auch letzte Woche waren, in Mitte in Berlin, bei Beach Mitte. Schönen Gruß an die. Und da waren wir eigentlich jede Woche, den hatten wir so dauerhaft gebucht. Und gefühlt, wahrscheinlich war es nicht so oft, aber gefühlt jede zweite Woche wachst du am Samstag auf und hörst schon den Regen draußen, ja, und dann siehst du, guckst aufs Telefon und dann kommt schon die Nachricht, wird nichts, oder? Also dann weiß man schon, ach nee, und dann hat man sich so drauf gefreut, vielleicht auch, weil man ein gutes Match zusammengestellt hat und auch sich bemüht hatte, für das Wochenende irgendwie gute Matches irgendwie an den Start zu kriegen, und dann ist das Wetter scheiße und du musst absagen.
Muss man vielleicht auch nochmal zweiteilen. Indoor- oder Outdoor-Sport in Deutschland oder überall anders? Ja,
genau.
Also,
ja, genau.
Ja, in Deutschland, ja, wird es natürlich eng, ja, mit 3 Monaten Sommer, ja, im Jahr, oder Spielbarkeit des Platzes überhaupt eigentlich. Ja, da ist die Saison sehr kurz, ne?
Aber es gibt ein lustiges Phänomen, weil als ich anfing, Padel zu spielen in Berlin, gab es keine Indoor-Möglichkeiten. Jetzt gibt es ja einen Haufen Dinger und so. Und da hieß es immer, dass irgendwie gab es so die Gleichung, in Spanien sind 95% der Courts Outdoor und 5% Indoor, und in Schweden sind 90% der Courts oder 95% der Courts Indoor und 5% Outdoor, und dazwischen so Holland, Belgien, Deutschland ist alles immer so 50-50. Mhm. Und gefühlt ist es so, dass in Spanien jetzt mittlerweile viel, viel mehr Indoor-Anlagen aufgemacht haben. Einfach weil, glaube ich, wie du auch richtig sagst, ich glaube, die Profis haben gar keinen Bock mehr draußen zu spielen, mit Wind und in die Sonne gucken und so, und die wollen halt diese Laborbedingungen und auch die Planbarkeit und so. So dass ich glaube, dass dieses in Schweden haben trotzdem nicht mehr Courts Outdoor aufgemacht.
Komischerweise.
Die haben
nur einen Monat Sommer.
Genau. Und das Licht ist auch dauerhaft an dann im Winter, stimmt, auf dem Court.
Freitagmittag mit Flutlicht.
Genau. Und ich weiß gar nicht, ehrlicherweise, wie es in Deutschland gerade ist. Also es machen ja ganz viele Vereine jetzt irgendwie auch Courts auf, aber gefühlt war es auch so, dass natürlich es immer heißt, dass so Hallen händeringend gesucht werden in Deutschland, dass es keine Hallen gibt, und es gibt auch nicht genügend, und daran wird auch der Sport, die Entwicklung sich deswegen nicht so schnell laufen in Deutschland, weil wir nicht genügend Hallen haben mit der Hallenhöhe und so weiter. Trotzdem machen ja ständig Hallen auf. Die kommen ja trotzdem überall.
Wobei wir zumindest hier in Berlin ja immer noch deutlich mehr Outdoor-Möglichkeiten haben jetzt. Zumindest auch in den letzten Jahren kamen einige dazu. Und jetzt im Winter, wo man eigentlich nur in den Hallen spielen konnte und am besten auch noch nur in den etwas wärmeren Hallen und nicht in diesen reinen Industriehallen, wo überall durch die Lüftungsschlitze noch die Minusgrade
durchgeht.
Und drinnen ist es kälter als draußen.
Ja, stimmt. Einige Hallen sind ja auch im Grunde genommen nur, sagen wir mal, sogenannte Kalthallen.
Eigentlich nur eine Überdachung.
Ja, genau. Ja.
Von daher, nee, da wird es jetzt im Sommer natürlich schon entspannter wieder, da, wenn die Außenanlagen aufmachen.
Ja.
Ist es vielleicht auch wieder ein bisschen einfacher, einen Platz zu bekommen.
Prozentual, wenn du guckst, jetzt einen Court zu buchen, wie oft von 10 Mal spielen spielst du Outdoor und wie oft Indoor?
Na gut, jetzt geht es ja erst wieder raus langsam.
Ja.
Aber wenn ich so an letzten Sommer denke, war das, denke ich, wahrscheinlich sogar auch fast 50-50.
Okay.
Haben wir relativ oft draußen gespielt, auch in Langwitz zum Beispiel.
Ja.
Und Beachmitte natürlich auch. Übrigens, also unbezahlte Werbung, aber fantastische Anlage allein schon aufgrund des Ganzen drumherum. Also wenn man da reinkommt, diese ganzen Beachvolleyballfelder und dann die Bar und alles, man fühlt sich schon ein bisschen gleich wie im Urlaub und kann dann noch Paddel spielen und sich danach da hinsetzen und irgendwie.
Aber das ist ein guter Punkt, weil das, finde ich, ist manchmal, fehlt das, finde ich, so in den Paddelhallen.
Total, total. Das ist so auch der große Pluspunkt von Auto, finde ich.
Finde ich auch. Dass man so ein bisschen dieses Gefühl, auch so das Sommer, Frühlings-Sommergefühl und so, die Hallen sind ja doch auch so häufig dann auch so ohne Personal, voll automatisiert, da ist ein Getränkeautomat und da ist das Spiel, das spielt auch im Vordergrund, das ist auch okay, aber es ist jetzt nicht, also für das ganze Thema, das wird sicherlich auch nochmal ein Thema bei uns sein, so das ganze Thema Community Building drumrum und so, ist irgendwie draußen schon einfacher, weil man sitzt auch gerne, also bei den Anlagen, die draußen sind, wenn das Wetter gut ist und du da auch noch irgendwie eine gute Gastro hast oder so, man sitzt ja dann auch gerne da. Und
ja, ich glaube, du hast sogar mal in einer früheren Folge dieses Podcasts, hast du mal vom Country Club, also wie im Golf, aber mit Paddel gesprochen. Also sowas brauchen wir noch.
Das auf jeden Fall.
Das wäre schon gut. Und dann am besten mit Indoor und Outdoor. Das sind natürlich haben wir in Berlin noch gar nicht, oder? Eine Anlage mit beidem?
Was ich wüsste. Doch.
Paddel FC, oder?
Paddel FC und die allererste Anlage auch, die Paddel Berlin.
Ah, ja. Die wurde mir schon öfter wärmstens empfohlen.
Ja.
da muss man jetzt, ich glaube,
Ist zu insidermäßig, aber es ist eine der ersten Anlagen Deutschlands.
Die,
ich glaube,
die Kids würden jetzt sagen, wer checkt, der checkt.
genau. Google it.
Genau.
genau, das war eine der allerersten Anlagen. Ich glaube, als Deutschland noch 10 Courts hatte, gab es schon Paddel Berlin, und es gibt sie auch nach wie vor, die Anlage, und sie ist auch nach wie vor gut besucht. Und die hat ganz früh auch eine Überdachung.
Stimmt, aber ich glaube, das ist generell auch sehr klein, ne? Zwei Indoor, ein Auto.
Ja, genau.
Nee, aber ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe jetzt auch noch nicht so viele Anlagen gesehen im Vergleich zu dir wahrscheinlich, aber ich erinnere mich zum Beispiel sehr positiv an die Anlage in, was, Erlangen? Nee, Fürth. Irgendwo da unten.
Ja.
Mit einigen Indoor-Courts, 5, 6 Indoor-Courts und 5, 6 Outdoor-Courts.
Ja.
Und großer Terrasse.
Ja.
Restaurant und allem, wo man gut sitzen kann.
Ja.
Also sowas in die Richtung ist natürlich schon dann die Königslösung quasi, ne?
Ja, ja. Ah, der Country Club, auch, den du auch, erwähnt hast.
Ja. Ja,
das, die Idee müssen wir nochmal wieder aufgreifen.
Ja, ja.
Also an alle, die das hören und eine Fläche haben, eine Halle oder aber auch eine Outdoor-Fläche, wo sowas denkbar ist, gerne melden.
Ein Golfplatz mit Golfclub,
richtig,
könnte man ja gut
total
umdekorieren.
Ja, absolut.
Genau. Da kriegt man einige Plätze drauf tatsächlich.
Ja, das stimmt.
Vielleicht auch noch eine Halle draufgebaut.
Ja.
Und ja, das Clubhaus würden wir auch nehmen.
Das stimmt. Wir wissen nur aus Erfahrung, weil es gibt da keine Genehmigungen.
Okay, wurde schon probiert.
Ja, ja. Okay, ja, ja. Wir haben das häufiger. Einige, die das hören, wissen es, die es nicht wissen. Meine Firma baut ja auch unter anderem Paddelplätze. Wir kriegen häufiger Anfragen und es gab auch schon Anfragen. Und bei Golfflächen haben häufig das Problem, dass sie als Grünfläche deklariert sind.
Ah, ja.
Und da dann eine Baugenehmigung zu finden, weil du musst ja auch Fundamente bauen. Also insgesamt ist es wahnsinnig schwierig für Golfvereine oder für Golfplätze überhaupt neue Gebäude auf der Anlage stehen zu lassen. Und da brauchst du eine Umwidmung. Du musst ja das als Sportfläche deklarieren und musst dann auch ein Fundament bauen. Und da gibt es dann eine Versiegelungsproblematik, was den Wasserablauf und sowas angeht. Und so, das ist hochkomplex.
Klingt nach 15 bis 30 Jahren.
Richtig, genau.
Genau. Also eigentlich schnell gebaut.
Ja, genau.
Okay, also wir brauchen einen, um das zu spezifizieren, einen Golfplatz, der schon als Sportfläche genehmigt ist.
Genau,
sehr gut.
Genau.
Das kann ja nun so schwer nicht sein.
Würde ich auch sagen.
Aber um nochmal ganz kurz auf den Punkt von vorhin einzugehen, also klar, das ist ein Punkt, wie schnell sich ein Spieler auch an verschiedene Einflüsse und Gegebenheiten vor Ort adaptieren, anpassen kann. Sicher auch eine Qualität, aber trotzdem, wenn ich jetzt einmal anderthalb, zwei Wochen zurückblicke, in Cancun, als wirklich sehr wilde Verhältnisse waren Outdoor, da gab es schon deutlich mehr Überraschungen, als es jetzt bei einem normalen Hallenturnier jetzt zum Beispiel auch letzte Woche in Miami gab. Also ich glaube, am Ende des Tages ist der beste Spieler von Technik und Schlägen und Entscheidungen und so weiter, wird unter Laborbedingungen halt in 9 von 10 Fällen gewinnen.
Ja.
Und sobald mehr Einflüsse von außen dazukommen, desto größer steigen die Chancen auch der Außenseite oder der theoretisch schwächeren
Spieler. Wie fandst du das? Hast du ein bisschen geguckt
beim Turnier? Ich habe ein Spiel davon gesehen. Ich kriege es, glaube ich, nicht mehr zusammen. Ich glaube, es war Theo und Alonso. Aber wir wollen ja auch die Leute gar nicht mit Namen langweilen.
Ja.
Aber sowas habe ich noch nicht gesehen vorher. Es war ja, glaube ich, sogar Hurricane-Vorwarnung angesagt.
Super unterhaltsam.
Und es war sehr unterhaltsam, stimmt, aber es war Slapstick.
Nee, total. Ne? Um sich das zu verbildlichen, Lobs, die normalerweise, sagen wir mal, die Top 50 Profis, die bei der Premier Paddle Turnieren am Start sind, die spielen einen Lob auf dem
Bierdeckel.
Auf dem Bierdeckel, ja. Genau. Und auf einmal spielen die einen Lob hoch und das Ding geht von einer Courtseite zur anderen und raus. Ja. Und nochmal 3, 4 Meter weiter.
Das war schon sehr wild.
Genau. Das heißt, das Ding fiel aus. Das heißt, auf einmal fangen die an, ganz flach zu spielen, weil die wissen, die Lobs bringen es gar nicht mehr. Oder aber versuchen, den Lob so einzubauen, dass es die anderen total irritiert, weil du beim Überkopfball dann nicht mehr weißt, wo das Ding runterkommt.
Ich wollte gerade sagen, ja, ich habe teilweise dann auch mit meinem Sohn geschaut und der hat auch gesagt, ja, warum spielen die nicht flach? Aber ich war auch dann sehr überrascht, die haben das dann als taktisches Mittel und haben den Ball quasi einfach irgendwie hoch in den Wind gestellt, ein bisschen noch gegen die Windrichtung, dass der irgendwie runterkommt und die gegnerische Seite stand wirklich zum Overhead-Ball mit komplett, die sie sonst irgendwie mit 180 aus dem Court prügeln, mit komplett geöffneter Schlagfläche da und hat den irgendwie probiert rüber zu stupsen. Das sah aus wie Playtomic minus 0,5.
Das stimmt, aber weil du das sagtest, die bei Laborbedingungen gewinnen die Besten, man könnte ja auch unken und sagen, die normalerweise den stärksten Smash haben, die waren plötzlich im Nachteil.
Ja,
die konnten das. Die waren die, wo gegen die Überraschungen gelungen sind.
Ja.
Und dann ist die Frage, sind die dann auch wirklich die Besten? Oder ist der Smash überproportional wichtig im Paddel geworden? Und müsste man dann irgendwann die Bedingungen bzw. die Regeln anpassen? Ich glaube, sowas gab es ja schon mal
im Golf. Windanlagen in die Hallen bauen?
Ja.
Als zum Beispiel. Jetzt hört sich die.
Zum Beispiel, genau.
Der Augsburger haut wieder alles raus, mach mal ein bisschen mehr Wind.
Richtig. Und auch so ein bisschen Nieselregen da einbauen. Geräusche auch mitmachen.
Also Lichter ein bisschen tiefer Lichter, hängen.
Genau. Die Sonneneinstrahlung irgendwie nachbauen. Ja. Nee, aber sowas wie, gab es das nicht auch im... Also zum Beispiel, ich weiß, im Tennis hat man irgendwann festgestellt, Wimbledon gucken wurde langweilig, weil du nur noch Serve and Volley hattest, weil die Aufschläge schnell waren. Also hat man gesagt, okay, wir reagieren. Und dann wurde halt der Rasen verändert, ich glaube, einen Millimeter länger gemacht oder eine andere Mischung genommen, sodass das Spiel langsamer wurde.
Beim Tischtennis wurden ja auch die Bälle irgendwann größer gemacht.
Ist das so?
Ja.
Weil die Leute zu gut wurden.
Ja, weil es zu schnell wurde einfach.
Genau, weil es
zu schnell wurde. Um es fernsehtauglicher zu machen, damit man überhaupt den Ball noch sieht.
Ja. Und zum Beispiel der Spieler, Paquito Navarro war es, glaube ich, der den Vorschlag gemacht hat, man sollte den Zaun jetzt heißt es ja immer Porträts, weil der Zaun an der Seite 3 Meter hoch ist. Mhm. Das heißt, Porträts bedeutet, du schlägst den Smash so, dass er praktisch über den Kick gegen die Rückwand und dann rausspringt seitlich über die 3 Meter hohe Zaunabgrenzung. Und da hatte er den Vorschlag gemacht, ob man das nicht rundherum auf 4 Meter erhöht, mhm, um das Spiel wieder gleichberechtigter zu machen. Weil viele Spieler das Gefühl haben, dass der Überkopfball oder der Smash eine zu große Bedeutung bekommen hat.
Ja. Ja, bezweifle ich so ein bisschen, weil mittlerweile, muss man ja sagen, spielen die wenigsten Top-Profis nur noch Porträts, weil die wissen, die rennen raus und kriegen das Ding sofort von ihrer Seite ins Netz gefeuert.
Ja.
Und die spielen eigentlich fast alle, wenn es geht, so hoch auf die eigene Seite zurück, dass die Gegner nicht mehr rankommen.
Das stimmt.
Und da müsste man sich noch was anderes überlegen. Zum Beispiel Windmaschinen. Nee, aber gut, das kannst du machen. Du kannst auch da den Rasen ein bisschen... Kunstrasen ein bisschen länger machen.
Ja, das war ja auch ein Vorschlag. Dass er gesagt hat, es gibt unterschiedliche Untergründe. Den Kunstrasen zum Beispiel länger machen oder wie im Tennis. Im Moment hast du ja eigentlich, ist ja jeder Paddle-Court gleich. Also jeder Turnier-Court ist ja eigentlich fast identisch.
Das finde ich sehr spannend. Die Idee, die ich glaube, die jetzt kommt.
Und da war nämlich auch ein Vorschlag zu sagen, man macht die Untergründe unterschiedlich. Mhm. So wie es im Tennis auch ist. Dass du weißt, was weiß ich, in Roland Garros beim Tennis ist es wahrscheinlicher immer gewesen, dass der Sandplatz-Spezialist gewinnt oder dass eben Nadal nicht umsonst 13 oder 14 Mal Paris gewinnt, aber eben nicht die US Open so oft gewinnt, weil da ein anderer Spieler wie Novak Djokovic oder Federer oder sowas dann wiederum besser geeignet sind und ein Federer, der in Wimbledon so erfolgreich ist, und ab und zu kommt man, tauchen halt sozusagen die Spezialisten in der jeweiligen Untergründe dann aufeinander, sodass es auch nochmal spannend wird, weil jetzt weißt du ja immer, jetzt hast du ja jede Woche mit dem gleichen Untergrund die gleichen Paarungen und es hat ja immer auch so ein bisschen die Gefahr, dass es sich totläuft.
Ja, wobei die Top-Spieler dann schon wieder in schnell und langsam Kunstrasen unterscheiden, ne?
Ja.
Und dann gibt es das eine Turnier mit schnelleren Bedingungen, wo dann die Smasher noch mehr.
Genau, das ist dann meistens Luftfeuchtigkeit und sowas, das auch mit einer Rolle spielt.
Genau, oder? Wärme auch und so weiter.
Genau. Und was würdest du denn für einen Untergrund, was würdest du dir denn?
Na, ich finde ja ehrlicherweise, das geht jetzt wieder so ein bisschen in eine Gaga-Richtung, aber ich würde schon gern mal sehen, gab es da schon Versuche eigentlich das wirklich auf Asche zu machen? Oder auf Naturrasen?
Ach so.
Oder auf Hardcore? Gab es das schon mal? Würde mich mal interessieren. Ist jetzt völlig ins Blaue erzählt, aber
ja, also ich weiß,
schon interessant.
Es gab tatsächlich in Deutschland einen Court, die haben die ersten Jahre den Court einfach nur auf den Ascheplatz gestellt und die haben auf Asche gespielt.
Mhm.
Bis zur nächsten Woche weiß ich, wo das war. Das muss ich nämlich recherchieren. Ich weiß auch jemanden, den ich fragen kann. Ich meine, dass das in Cuxhaven oder sowas, irgend sowas, kann sein, dass das da war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gab das auf jeden Fall. Und dann weiß ich, dass es ich war mal in Spanien, da haben wir WM gespielt und da gab es auf der Anlage zu den neuen Courts, wo das Turnier gespielt wurde, gab es die Trainingsplätze. Und die hatten noch teilweise alte, da waren zum Beispiel die Rückwände nicht aus Glas, sondern aus Beton. Und der sprang schon völlig anders ab. Und dann gab es auch noch einen Court, der hatte keinen Kunstrasen, sondern der hatte so einen, war auch Beton. Und der quietschte immer so, wenn man drauf spielt. Und ich glaube, dass zum Beispiel, das habe ich auch gehört von einigen, die so aus Argentinien kamen, dass es da noch ganz viele so Indoor-Courts gibt, die aus so einem Beton sind. Und dann hörst du es immer quietschen, wenn die Schuhe da drauf so.
Das ist wild,
ja.
Aber einmal Paddleplätze auf allen 4 oder 3 sind es am Ende Tennis, Grand Slam Untergründen. Ich könnte auch gar nicht sagen, was passiert da? Was passiert, wenn du jetzt auf Sand Paddle spielst? Was ist anders?
Das
ist ja trotzdem relativ hart. Das ist ja härter als Kunstrasen.
Das stimmt.
Also nur eine dünne Schicht.
Ich hätte so ein bisschen die Sorge, dass es ein versicherungsrechtliches Problem ist. Weil ich glaube, dass, wenn ich mir angucke, wenn jetzt so ein Carlos Alcaraz, der schlittert manchmal 3-4 Meter auf dem, der ist relativ schnell, hängt der dann in der Glasscheibe.
Ja, der könnte relativ schnell auf dem nächsten Platz hängen.
Genau.
Spannend. Nee, aber ist ja nur ein Gedankenspiel. Aber grundsätzlich gibt es ja sicher Möglichkeiten, nochmal ein, zwei Stellschrauben zu drehen, würde ich sagen.
Ja.
Aber ich fand Cancun auf jeden Fall sehr interessant, weil es gab ja zum ersten Mal wirklich völlig neue Ergebnisse.
Ja.
Also gut, die Sieger waren am Ende die gleichen, aber ich glaube, Chingoto Galan zum ersten Mal seit 1987 ungefähr nicht im Finale gewesen.
Ja.
Es nimmt schon extrem Einfluss, ne?
Ja, total.
Wobei man noch sagen muss, da standen die natürlich in Mexiko auch mitten irgendwo, in Anführungszeichen, in der Wildnis und waren sehr, wenn es jetzt Turniere gibt in Roland Garros oder in Rom, in dem Tennisstadion auch, dann sind die natürlich so eingekesselt von außen auch, dass der Wind, glaube ich, gar nicht so eine Riesenrolle spielt. Ne?
Ja, ich glaube auch. Es gab ja immer dieses eine Turnier auch in Valladolid, glaube ich, in Spanien.
Mhm. Ist das direkt am Meer, das? Wo du ein Porträt ins Meer spielen kannst? Oder ist das nicht der?
Nee, wo ist das denn?
Es gab letztes Jahr auch, ich weiß es leider nicht mehr, aber es gab letztes Jahr, habe ich gesehen, Premier Paddle. Und da ist ein so Court 3 oder so.
Ja.
aber auch noch Streaming Court, der war, also du musst den schon sehr weit raushauen, aber ja. Also du hast in der Totalen, hast du es mehr gesehen.
Ah, okay.
Es war direkt am Ufer.
Weil es gab noch, es gab vor ein paar Jahren noch so ein Turnier, als die Premier Padel noch irgendwie World Padel Tour hieß, das war in Båstad in Schweden und da hatten sie manchmal so, weißt du, wenn da so ein Intro gemacht wird und die und ein Drohnenflug zeigst die Anlage und so und dann sind die aus dem Center Court raus und der steht auch direkt neben der Ostsee und dann flogst du raus und dann flogen die halt so über den Strand und war, der war wirklich direkt so, also gefühlt 30 Meter zur Wasserlinie.
Cool. Ja, man muss dann immer gucken, spektakuläre Surrounding oder ja, wie Berlin-Wannsee.
Wie Berlin-Wannsee. Ja.
Aber was würdest du denn jetzt sagen, um darauf zurückzukommen, ja, wenn jetzt nächster Bundesligaspieltag, sage ich mal, ist Outdoor? Fändest du gut oder schlecht?
Ich fände es schlecht, weil ich Sorge hätte, dass die...
Dass es ausfällt.
Ja, ja, genau. Dass die Orga ja damit durcheinander kommt. Mhm. Und das, was da drin dranhängt... Und wir beide haben ja so ein paar Insights auch, was so dahinter steht, der Spielausschuss, der sich um sowas kümmert und so, und wie lange die daran rumwerkeln, und bis die alles hinhaben, dass da irgendwie alles stimmt und alle irgendwie...
absolut unglaublich übrigens, an der Stelle.
Ja,
also
ja,
muss man ein großes Lob und großes Dank aussprechen, glaube ich, weil das ist, also was, das kann sich kein Mensch vorstellen, was da, gerade in den letzten Jahren auch, ne, weil sich gefühlt die Meldungen und Mannschaften jedes Jahr nicht wirklich verdoppeln, aber es geht in die Richtung.
Ja.
Und das ist wirklich also unfassbar.
Ja,
das
ja,
ist
ja. Also ich meine, ich glaube, als wir beide angefangen haben im Vorstand vor, was, 2 Jahren, da wurden noch 400 Turniere ausgerichtet und jetzt sind es irgendwie 3000 Turniere dieses Jahr. Und ich glaube, die Anzahl der Spieler auch für die Ligen hat sich auch irgendwie verX-facht und so. Ja. Und das ist immer noch so eine kleine Truppe, die bis spät in die Nacht da rumfuhrwerkt wie die Mainzelmännchen und das alles möglich macht und so. Deswegen ja auch Chapeau an die.
Unglaublich, ja. Großer Respekt.
Großer Respekt.
Und keine Bewerbung.
Nein.
Nein. Das ist wirklich ein Job, den man nicht unbedingt machen möchte.
Auf gar keinen Fall.
Aber umso größeren Respekt.
Ja, ja, absolut. Ja. Nee, aber ich glaube, weil das so, das würde halt so viel durcheinander bringen. Wenn es dann plötzlich regnet und du weißt, der fällt aus, der
darf den. Wenn du eine Wettergarantie hättest?
Ja. Oh.
Also zumindest eine Regengarantie, weil Wind und Sonne, haben wir ja gerade schon gesagt, gehört ja dazu dann draußen auch. Eine Anti-Regen-Garantie.
Dann fände ich es gut.
Okay.
Also wenn's
ja, also ich würde ja, ich weiß es nicht, aber ich würde mal behaupten, unter Spielern, also gerade sagen wir mal Bundesliga oder auch Zweitliga auf höherem Level, glaube ich, dass 80% sagen Indoor.
Das glaube ich auch, und weil ich bin ja aktuell der älteste aktive Bundesligaspieler.
Das glaubt dir kein Mensch.
Ich weiß. Ich will damit sagen, ich muss ja gucken, ich bin damit nicht, sagen wir mal, vorsichtig ausgedrückt, an der Spitze der Leistungskurve, was die Spieler angeht. Ich muss jedes Mittel nutzen.
Also eigentlich stützt du damit mein Argument wieder.
Ja, natürlich.
Das stärkt, gut, genau. Das
also,
clever,
auf,
ja.
Ich versuche es ja schon immer durch meine Verbindung zum Verband, dass ich das Gefühl habe, meine Ergebnisse sind am sichersten, wenn sie am grünen Tisch entschieden werden. Das geht meistens nicht durch, schade. Und da muss ich gucken, was gibt es noch an Möglichkeiten? Können wir mit dem Wetter noch was machen? Ich finde die Wettermaschine, die sollten wir uns direkt patentieren lassen. Ja. Und einführen.
Oder? Kann man so machen, ja.
Ja. Ein Handicap-System im Park.
Übrigens, weil du gerade noch auf deine Ergebnisse am grünen Tisch oder auch auf dem blauen Rasen zu sprechen kamst. Wir haben, glaube ich, das ist mir im Nachgang aufgefallen, in der letzten Folge müssen wir uns entschuldigen, haben wir, glaube ich, die jeweiligen Partner der Erfolge etwas unter den Tisch fallen lassen. Deshalb möchte ich hier nochmal sagen, ich glaube, wir haben meinen Sohn Lucho als deutschen Meister hier erwähnt, aber wurde er natürlich nicht alleine, sondern mit seinem sehr starken Partner aus Köln, Lenny Ströhl.
Richtig.
Liebe Grüße.
Ja.
Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für deinen Partner. Immerhin mit Vize Ahrens wieder Vizemeister geworden.
Richtig. Das Schlimme ist, ich habe vergessen, wie der heißt. ich muss dazu sagen, ich habe...
Wurde er nicht dein Held?
Nein, ich habe ihn in den Abgrund gerissen. Der war nämlich, ich habe ihn bekommen. Der war nämlich amtierender deutscher Meister.
Oh, okay.
Und er hat sich freundlich bereit erklärt, mit mir die deutsche Meisterschaft zu spielen. Glaube ich habe ihm glaubhaft gemacht, dass an meiner Seite
das auch,
möglich ist, mit mir deutscher Meister zu werden. Und war es dann nicht. Und deswegen habe ich ihm sozusagen, ich habe ihm in die Suppe gespuckt damit. Aber natürlich, selbstverständlich an Axel Held einen Riesengruß, mit dem es wirklich eine Freude war, das Turnier zu spielen. Und auch immer wieder, wir spielen ja auch so häufiger.
Und hoffentlich wird er den Vize-Virus schnell wieder los. Nicht, dass das auch was Dauerhaftes wird bei ihm.
Bei mir meinst du, ja. Nee, das ist richtig, ja.
Abschließend übrigens noch, Sanjo Gutierrez, Legende des Sports, sagt nach den Ereignissen in Cancun, wo er selbst dafür mit die größte Überraschung gesorgt hat, sagt er, Paddel ist ein reiner Indoor-Sport.
Ja, ich glaube, aber Sanyo, für alle, die...
Obwohl für ihn eigentlich das gleiche Argument zählt auch. Er ist der Älteste auf der Tour, glaube ich jedenfalls, richtig. Und es erhöht seine Chancen. Genau.
Genau. Mir sagt man ja auch nach, ich sei der Sanyo.
Ja. Das habe ich auch schon oft gehört.
Also, ständig hört man das eigentlich. Nee, aber was ich festgestellt habe bei Sanyo, ich habe auch ein paar Mal, der hat ja jetzt auch so einen Podcast, beziehungsweise ist ein paar Mal so aufgetreten mit Seba Nerone zusammen und so. Das sind immer lauter Namen, die, glaube ich, vielen Leuten nicht sagen. Aber das kann man googeln und Sanyo Gutierrez war auch mal Nummer 1 der Welt und ist wirklich ein großartiger Spieler und galt immer früher, jetzt heißt es ja immer, dass der Agustín Tapia quasi die besten Hände hat und der Magiker ist und so. Das war ja, der Magiker war früher Sanyo Gutierrez, der unfassbar geiles Händchen hatte und so. Und dem aber das gleiche Schicksal widerfährt wie allen, die älter werden und die nicht mehr ganz in der Weltspitze mitmachen können, der sich A, alle 3 Monate einen neuen Partner sucht, um so nochmal irgendwie vom Jungbrunnen irgendwie zu trinken und nochmal wieder irgendwie eine Zeit lang mithalten zu können.
Bald gibt es keine Jüngeren mehr. Genau. Ja.
Die sind da alle einmal durch.
Ja. Weil das ja kommt ja in der Jugend an.
Ganz richtig. Und jetzt versucht er, glaube ich, irgendwie, was es bei anderen auch gibt, was machst du denn mit der Karriere danach? Entweder hast du dann irgendwie deine Kette an Paddelhallen oder Paddelschule oder
Academy
genau, oder sowas. Oder du versuchst dich als Social-Media-Typ und ich glaube, er versucht gerade so kontroverse Sachen immer zu sagen. Er hat ja auch so ein paar Sachen gesagt über Paquito und LeBron und so, einfach so, die so ein bisschen nicht nur hops genommen, sondern auch stark kritisiert für ihr Verhalten auf dem Platz, miteinander, mit ihren Partnern und auch sich darüber ausgelassen, dass es deswegen so häufig zu Partnerwechseln kommt. Was auch witzig ist, weil er, glaube ich, auch gefühlt schon 25 Partner hatte in seiner Karriere. Aber so, der eine Esel schimpft den anderen halt Langohr. Und so, und das habe ich aber neulich auch mal gesehen. Was hatte er nochmal genau gesagt? Er hat gesagt, ab jetzt dürften nur noch Turniere Indoor stattfinden.
Na, er hat gesagt, für ihn ist es ein reiner Indoor-Sport.
Okay,
ja. Aber dass Sanyo der Didi Hamann des Paddel wird jetzt nach der Karriere, das ist auch schon mal notiert. da freuen wir uns auf steile Thesen von ihm.
Ich würde an der Stelle vielleicht mich anbieten, ich würde eine Runde mit Sanyo spielen. Wenn er das wollte, wenn er das irgendwie hört. Ich bin nicht mehr der Jüngste, er auch nicht. Wir beiden Alten zusammen, ich glaube, es ist eine gute Paarung. Für die GPS in Deutschland.
Also 500er? 500er? Also traue ich euch sofort zu.
Ich glaube sogar, der hat ja im Moment gar keine Punkte. Er könnte auch einen 350er noch mit dir spielen. Also,
Stimmt. Da geht sogar nochmal ein 100er.
Hättest du da Lust zu eigentlich? Ich habe da ja manchmal Lust zu. Ich hätte ja manchmal Lust. Ein Freund von mir, der macht das manchmal. Der besorgt sich manchmal so einen Profi und spielt dann mit dem Turnier. Hättest du Lust, mal mit so unerkannt mit einfach aufzutauchen zum Turnier mit jemandem, der so Top 20 ist oder sowas? Das muss ja nicht, wenn es jetzt, weiß nicht, ein Coelho ist oder jemand, den alle kennen, dann ist es irgendwie so ein bisschen, ist auch gleich so ein Ding drum.
Ja, ich behaupte, aber die Nummer 54 der Welt kennen nicht alle.
Nee, namentlich vielleicht, und wenn der da auftaucht, dann kriegt der vorher noch ein Schnurrbart aufgeklebt und so, und dann weiß man es nicht, und dann taucht der da auf und dann spielt er mit dir. Würdest du das machen?
Also wahrscheinlich ja, einfach nur um den Spaß und das Event an sich. Aber mir wäre schon wichtig auch, dass das ein guter Typ ist.
Ja.
Aber wenn der Nummer 30 der Welt ist, aber ein Arschloch irgendwie auf dem Platz, dann hätte ich da keine Lust.
Das könnte ich verknüpfen.
aber schon, ja. Also am Ende, allein fürs Erlebnis, klar, würde man schon machen.
Ja.
Wenn er damit klarkommt, dass er alle Bälle kriegt. Muss er das sagen.
Das stimmt. Wir haben ja einen Spieler in Deutschland, der das ab und zu macht. Den Namen nennen wir nicht. Ich hatte ja auch schon ein paar Mal die Ehre, mit deinem Sohn zusammen Turniere zu spielen. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, das war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Da haben wir ein Turnier in Berlin zusammen gespielt. Und wir haben uns irgendwie vorbereitet. Ich habe irgendwie noch so Overgrips drauf gemacht und so. Und dann kam ein Trainer aus Berlin, Eddie, den du auch kennst. Und der hatte so mehrere Spieler, die er trainiert hat. Eddie selber hat auch bei dem Turnier mitgespielt und hatte dann so mehrere Spieler, die er irgendwie trainierte. Das waren irgendwie so Tennisspieler, wie auch immer. Und dann sind die so durchgegangen und er hat die so durchgeführt und hat gesagt, wer ist. Und gegen die, da müsst ihr das machen, gegen die, da müsst ihr das machen. Und, so. Und dann kam der irgendwie zu Lucho und mir. Und das Witzige ist, wir geben ja ein ungleiches Paar ab. weil er so jung ist und ich so alt bin, dass die Leute erstmal nicht wissen, was ist das? Was ist da los? Ist das der Großvater mit dem Sohn oder ist das der Vater mit dem Sohn? Was ist das der Trainer? Was ist die Konstellation? Die können sich nicht erklären, weil wir sind ja in einem Umfeld, wo die meisten eigentlich, würde ich sagen, mal so vielleicht 3-4 Jahre auseinander sind und so eher im Bereich zwischen 20 und 30 sind. Und dann kommt plötzlich der war da, glaube ich, jetzt 13 und ich irgendwie 53 und sehen halt auch ich weiße Haare und er noch offensichtlich ein Junge. Und da ist für mich die größte Genugtuung, wenn du auf den Platz gehst und du siehst so, die haken dich einmal ab und sagen, okay, die müssen wir, den Alten und den und das Kind, die haken wir ab und danach kommt das und dann gucken wir schon mal in die Richtung.
Die schauen das Draw schon mal, den Baum schon mal einen
die
Ast
schauen,
weiter.
Genau, die schauen schon mal einen Ast weiter. Und dann merken die beim Einspielen irgendwie, warte mal, die können ja beide irgendwie spielen. Und dann kommt irgendwann die Erkenntnis, oh, das wird
nicht einfach. Die sind beide für ihr Alter viel zu gut. Genau.
Und dann kommt irgendwann die möglicherweise die Erkenntnis, das wird nichts. Das wird nichts gegen die. Mhm. Das ist der beste Moment.
Ja, das glaube ich.
Und da gab es auch den Moment, dass Eddie da durchging und diese beiden Jungs so sagten, und was ist hier, mit wem spielt der Alte? Und die dachten nicht, dass ich es höre. Und er sagte, nee, der spielt mit Louis, gegen die gewinnt ihr nicht.
Liebe Grüße an Eddie. Wahrscheinlich ist es so gekommen.
Genau, das war sehr unterhaltsam. Insofern, nur um diesen Moment zu haben, würde ich mir gerne so einen Profi an die Seite holen, um da nochmal die Kurve zu kriegen, diesen Moment zu genießen. Ich stelle mich auch gerne rechts rein und übergebe dem jeden Ball. Nur um ins Gesicht zu gucken der Gegner und mich im Erfolg des Partners zu sonnen.
Ja.
Bist du ein guter Partner, wenn du so in den Kühlschrank gestellt wirst? Für alle, die es nicht kennen, also wenn du quasi aus dem Spiel genommen wirst und dein Partner sehr viel angespielt wird, kommst du damit gut klar?
Ich glaube schon. Ich hatte es natürlich noch nicht so oft. Nee, aber doch. Ein, zwei Mal hatte ich das schon und musste da auch die Erfahrung erst machen, dass, was ich vorher ein bisschen tatsächlich unterschätzt habe, jetzt erinnere ich mich auch ganz gut wieder an ein, zwei Matches, wo das tatsächlich genauso lief. Und ich habe vorher unterschätzt, dass dieses in den Kühlschrank stellen ja nicht nur für den einen, der dann jeden Ball kriegt und irgendwie unter Druck gesetzt wird und so weiter, kompliziert werden kann, sondern dass es halt auch für den anderen, also wenn du einfach wirklich irgendwann den Rhythmus verlierst und dann kriegst du dann den 11. Ball aus Versehen, weil sie den nicht auf die Seite gezogen kriegen, kriegst du dann doch mal. Und dass dann dieses Klassische, was man im Fußball sagt, beim Torwart, 90 Minuten nichts zu tun, aber dann ist er da.
Ja.
Und da muss ich auch sagen, da passieren dir dann doch schneller mal ein Fehler, als wenn du halt ganz normal im Spiel und im Rhythmus bist. Das habe ich da zum ersten Mal erlebt, bei einem Turnier, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich da gespielt habe, aber da wurde auch im Verlauf des Spiels deutlich mehr auf den anderen gespielt und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, okay, jetzt gerade irgendwie 5 Minuten gefühlt keinen Ball berührt und jetzt kommt ein einfacher Volley und dann spiele ich ans Glas,
was
nicht sein müsste. So, ne? Da habe ich zum ersten Mal zumindest diese Erfahrung gemacht, aber grundsätzlich glaube ich, also ich würde mich schon als supportive auf dem Platz bezeichnen, von daher,
der eigene Mitspieler kann ja eh nichts dafür. Der wird ja angespielt. Ja. Das finde ich auch nicht problematisch. Und ich finde es auch im Turnier, bei mir, ich habe es gestern gemerkt. Ich war gestern nicht wiedergekommen aus der Osterfrische und hatte irgendwie 400, 500 Kilometer Autobahn in den Knochen und bin gerade rechtzeitig gekommen, irgendwie alles zu Hause abgeliefert, Paddeltasche geholt, bin da losgefahren und war verabredet, gestern Abend irgendwie zu spielen und kam auf den Platz und es fing auch irgendwie gut an, hat auch Spaß gemacht. Und dann wurde aber relativ schnell klar, ich habe auf der Vorhandseite gespielt, dass die beiden Rückhandseitenspieler, und es war ja nur ein Spaß, also ein Trainingsmatch, die haben über das normale Maß hinaus Gefallen dran gefunden, gegenseitig so ins Cross-Duell zu gehen.
Ja, okay.
Und das wurde dann irgendwann so zu 80% ungefähr. Mhm. Und ich habe dann mit Patrick Wolfram, der auch mit dabei war gestern, ein Spieler, den wir beide ganz gut kennen, dann aus Spaß nur rübergerufen, gesagt, komm, gehen spazieren, die melden sich schon, wenn sie uns brauchen. So. Mhm. Und wir haben dann so ein bisschen gelacht und weitergemacht. Ich merkte aber irgendwann, beim Turnier stört es mich nicht, weil da finde ich, da mache ich es auch und da ist es irgendwie, gehört es auch zum Teil der Taktik oder sowas, das zu machen. Bei so einem Trainingsspiel nervt es mich, weil ich das Gefühl habe, ich will ja auch spielen. Und dann und mal abgesehen davon, macht es das Spiel nicht besser, wenn du das nur hast und dann ab und zu kommt einer zu dir und dann passiert genau dieses Phänomen, dann bist du nicht richtig im Rhythmus und so. Aber es kommen auch nicht die guten Ballwechsel zustande, wo alle vier irgendwie drin sind und so. Insofern, dann muss ich sagen, da war ich irgendwann auch ein bisschen genervt.
Ja, war bei mir auch gerade mehr auf Turniere oder echte Matches gemünzt. Ja, ja, aber im Spaßmatch, sag ich mal, oder Trainingsmatch auch, habe ich das auch so noch nicht so miterlebt, ehrlich gesagt.
Nee, so krass wie gestern habe ich es auch noch nicht miterlebt. Okay. Und also fast hatte ich das Gefühl, die beiden hatten sich verabredet und hatten sich so Partner geholt. Weißt du, dachte mir, lass uns mal gucken, wen wir fragen, weil wir müssen ja zu viert irgendwie den Korb.
Wir brauchen noch zwei Zuschauer. Habt ihr Eintritt gezahlt?
Und zwei Mitzahler. Ja. Und so, nee, gestern, da hat es mich irgendwie genervt. Also insofern, da bin ich auch irgendwie, ich versuche auch supportive zu sein. Ja, und irgendwie war ich auch, ich war aber auch eher genervt. Obwohl, nee, ich war gestern schon auf beide irgendwie genervt, ja. Weil sie beide auch...
Okay, das ist natürlich auch was anderes, als wenn ein Team jetzt einen anderen in den Kühlschrank stellt, sondern wenn die da ihr Cross-Duell durchspielen.
Genau, genau.
Hast du zufällig schon die YouTube, ich glaube, er selbst nennt es Doku, vom Stefan Gehrig gesehen? Oder?
Nee.
Stoße ich da auf taube Ohren?
Nee, also du stößt auf interessierte
Ohren, aber noch ahnungslose. Ja. Stefan Gehrig ist hier aber ein Begriff, der hat vorher schon viel Social-Media-Zeug gemacht. Ich glaube, er hat irgendwie so einen Ironman-Selbstversuch gemacht. Den habe ich ehrlicherweise auch nicht so richtig selbst verfolgt. Aber der muss jetzt vor ungefähr einem Jahr gewesen sein, einen Selbstversuch gestartet in einem Jahr vom Anfänger zum Paddel-Nationalspieler.
Ach, der war das. Ich dachte, das wäre dieser Jan Schirch, der hat das doch gemacht. Aber der hat das auch gemacht vielleicht. Der wollte Top 100 werden,
glaube ich. Okay, ja, sowas gibt es ja öfter, ne? Die dann irgendwie Road to Top 100, Top 10 oder wie auch immer.
Ach so, Stefan, doch, jetzt weiß ich das.
Genau, so ein größer, blonder.
Der hat richtig viel Follower, ne?
Ja, ich glaube, der wollte jetzt nicht durch dieses Paddel-Ding groß werden, sondern der war vorher schon, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber der war bei Social Media schon relativ groß vorher und hat dann dieses Paddel-Projekt gestartet.
Ich glaube, jetzt weiß ich.
Und vorgestern, glaube ich, kam diese Doku, also diese finale Video, ich glaube, es ist nochmal eine Dreiviertelstunde. Vorher hat er immer schon mal so ein paar Updates gegeben. Aber dann lass uns nächstes Mal drüber sprechen. Schaust du erstmal an. Ist ganz witzig gemacht. Und er hat dann irgendwie das letzte große Turnier, war ein 750er mit Jojo Lindmeier. Hat er zusammengespielt. Und Frankie de Vries spielt eine Rolle in dem Video als Teammanager der Nationalmannschaft, ob er jetzt da reinkommt oder nicht. Ja. Und so. Also ist witzig gemacht. Kann ich empfehlen. Schau dir das mal an. Dann können wir nächstes Mal nochmal drüber sprechen.
Das mache ich auf jeden Fall. Ja.
Genau. Ich kam nur jetzt gerade drauf, wegen Partnern auf sehr ungleichem Level.
Ja.
Und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich war wirklich, also ich meine, ich habe Jojo Lindmeier, für die nicht kennen sollten, Nationalspieler und seit, weiß ich nicht, 5 oder mehr Jahren in der Spitze Deutschlands, mehrfacher deutscher Meister und so weiter.
Rekordmeister.
Und ich meine, ich habe den schon oft genug spielen sehen und wusste natürlich, dass der stark ist. Aber wie der dann auch gerade von der rechten Seite, also er hat dann 750er gespielt mit dem Stefan Gehrig, der sich offenbar aber auf der linken Seite wohler fühlt und Jojo dann auf seiner angestammten rechten Seite geblieben ist. Und dann haben die beiden gegen zwei Jungs gespielt, 750er erste Runde, aber trotzdem, die konnten schon Paddel spielen. Und das war schon brutal, muss ich sagen. Die haben natürlich auch dann relativ wenig auf Jojo gespielt und Jojo hat aber eigentlich den ganzen Court gecovert. Also der hat teilweise Rückhand-Volleys wirklich ein Drittel noch Platz gelassen auf der linken Seite und dann wieder rechts rüber gerannt und so. Schon beeindruckend, wie der über den Platz geflogen ist und dann auch, was man gerade auch von einem Rechtsspieler, finde ich, selbst auf dem Level gar nicht so erwartet, hat dann, wenn er doch mal einen Ball bekommen hat, mit zwei Ballkontakten den Punkt beendet. Aber sofort. Also meistens war es dann eine Volley-Kombination, irgendwie einen durch die Mitte und dann direkt vor und dann außen lang und vorbei. Also ein Smash war ab und zu natürlich auch dabei. Aber ohne groß dann wie wild rumzusmashen, hat er die zum Teil auch von hinten da auch dann. Einen Chiquita in die Mitte und dann einen außen vorbei oder wie auch immer. Hat er auf relativ hohem Level mit dem mit Abstand schwächsten Partner auf dem Platz, hat er die auseinandergespielt. Ach, krass. Das war schon krass.
Ich wollte nur sagen, so viel zum Thema der Frage, ob der es in die Nationalmannschaft schafft.
Ja.
Also natürlich, ich meine, gut, das war auch sicherlich nie sein Ziel, also glaube ich. Also
es war der Arbeitstitel, aber er ist das schon sehr ernsthaft angegangen.
Ich glaube, das ist ja mal so ein bisschen die Frage, gibt es ja so ein paar diese Road-to-Geschichten, das machen ja viele. Das ist ja die Journey, ist ja sozusagen, in Anführungszeichen, das Interessante, nicht das Ziel.
Der Weg ist das Ziel.
Der Weg ist das Ziel.
Oder der Weg ist im Ziel.
Richtig, genau. Du hast so geile Fußballsprüche.
Oder das Ziel ist im Weg.
Genau.
Niemals habe ich.
Ja, ja. Aber es ist irgendwas, was auf den Kühlschrank passt.
Aus dem Kalender.
Genau, aus dem Kalender. Das vielleicht machen wir aus diesem Podcast, wenn wir Ende des Jahres dann auch noch so einen Kalender, wo die besten und
die flachsten Sprüche. Füße hoch, der Witz kommt flach.
Genau.
würde ich sagen, machen wir einen Sack zu, oder?
Jetzt machen wir den Sack zu. Und wir rufen jetzt nochmal auf. Kommt mit euren Ideen.
Absolut.
Wie soll dieser Podcast heißen?
Wo wir gerade bei flachen Witzen waren. Also eigentlich, wenn man das jetzt so, ja. die Mallorca-Edition ja. von einem Paddel-Podcast müsste, finde ich, wie eine Thekentruppe heißen, stark am Glas. So in die Richtung. Ja. Aber ich glaube, wir hatten schon gesagt, also so ganz so verspielt, nenne ich es mal positiv, ja. soll es nicht sein. Man soll schon direkt auch sehen, dass es um Paddel geht, oder?
Ja, aber ich finde, also ich fand es.
Du findest stark am Glas eigentlich gut.
Okay, dann.
Haben wir das auch?
Haben wir das ja. auch? Ist das Thema. Terminfindung.
Genau.
Okay.
Nee, aber Vorschläge immer gerne.
Ja, Vorschläge immer gerne. Wir freuen uns drauf. Und vielleicht können wir in der nächsten Folge dann auch schon die ersten Vorschläge präsentieren. Und vielleicht sogar.
Wir müssen uns entscheiden. Ja, wir müssen du uns hast entscheiden. Gesagt, das ist die letzte Folge Paddeltime heute.
Das ist richtig. Das ist die letzte Folge Paddeltime.
Pressure is on. Ja.
In diesem Sinne, mir großen Spaß gemacht. Ich freue mich auf die auch. Nächste Folge.
Was auch immer.
Und bis dahin, tschüss.
Ciao, ciao.